Ein wichtiges Bildungsziel war eine Herausbildung einer sozialistischen Persönlichkeit. Und früher war das Inhalt der Schule, diese politischen Ziele mit durchzusetzen.
So auf die Bühne stellen, meine Meinung sagen, alleine für mich einstehen, eine Meinung, die jetzt vielleicht nicht die Mainstream-Meinung widerspiegelt, das eigentlich, da kriege ich Bestrafungsängste.
Aber weil es halt noch keiner vorher gemacht hat, ja, einfach mal selbstbewusst mit den typisch ostdeutschen Dingen so nach vorne zu gehen und sagen, hallo, hier bin ich.
Im Osten was Neues.
Folgt dem Wendekind dorthin, wo man noch Hände ringt.
Der Radio 1 Podcast für Nachwendekinder.
Im Osten was Neues mit Melanie Manta und Nico Schmolke. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallihallo.
Wir reden darüber, wie es ist, aus einem Land zu kommen, was man gar nicht mehr kennengelernt hat.
Genau.
Die DDR, die Deutsche Demokratische Republik.
Und trotzdem, irgendwie ist da immer noch was. Eine schlechte Aussprache zum Beispiel.
Ja, also es prägt uns bis heute und wir wollen dem in diesen Folgen mal ein bisschen auf den Grund gehen, ja, in welchen Dimensionen beschäftigt uns das Ganze bis heute noch und wir haben jetzt seit 30 Jahren Wiedervereinigung.
Wie sollte es anders sein? Immer zu den Jubiläen wird die große Zirkusmanege aufgemacht, da wird dann gesagt, kommt rein, liebe Ossis, erzählt uns, wie ist es, komm rein, Brandenburger, ja, sag auch du mal was ins Mikro, komm, kleiner Sachse, mach einen kleinen Salto Conquistadore.
Ja, wir werden mal wieder schön durch die Manege gezogen, aber wir ziehen uns natürlich auch ganz gerne auch mal selber durch die Manege, weil wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt, ja doch, da ist doch irgendwas noch in uns, was uns mehr beschäftigt, als wir das lange Jahre geglaubt haben und deswegen dieser Podcast Im Osten was Neues.
Ja, und wenn ihr euch fragt, wer sind die zwei Vögel hier eigentlich, zu Recht fragt ihr euch das und das können wir euch natürlich beantworten. In alter FKK-Tradition wurde Nico Schmolke als kleines Kind von seinen Eltern, wie sollte es anders sein, nackt aufs Dreirad gesetzt vor seinem Wohnhaus, das noch kurz vor seiner Geburt im Jahr 1991 an der Berliner Mauer stand. Beim Mauerfall hat sich sein Vater nicht lumpen lassen und ein Grenzschild gesichert, das wie viele andere Dinge im Schuppen steht. Kann man ja vielleicht noch gebrauchen. Trotz offener Grenzen ist es tatsächlich so, dass Nico den Osten nie länger als für ein paar Wochen verlassen hat. Nach einem Jahr in Chemnitz zum Beispiel wohnt er auch heute wieder in Berlin-Treptow. Jetzt macht Nico Filme und Reportagen für Radio 1, für den RBB, für das Y-Kollektiv. Leider nicht mehr nackt, aber kann ja vielleicht noch werden.
Ja, auch heute habe ich eine Hose an.
Zum Glück. Mehr als nackig auf dem Dreirad zu sitzen, hat er eigentlich nicht gemacht für seine ostdeutsche Identität. Und trotzdem ist da immer noch irgendwas. Irgendwie ist er immer noch stolz darauf. Und er will wissen, warum ist das so? Was reizt ihn an diesem Land, das er eigentlich gar nicht kennt?
Ja, und ich hoffe, dass wir ein paar Antworten auf meine Fragen jetzt finden in den nächsten Folgen. Und für dich ist es ja genauso. Auch Melanie Mantai beschäftigt ihre Herkunft. Sie ist eigentlich in Ost-Berlin geboren, 1988, aber dann zum Leidwesen ihrer Radioaussprache im Süden von Sachsen-Anhalt aufgewachsen, hat sich dann aber versucht, den ostdeutschen Dialekt ja so ein bisschen abzutrainieren, um eben dann im Studium auch nicht ganz so doll aufzufallen. Ja, und erst später, in Sachsen war das übrigens, ja, in Sachsen wollte sie nicht so doll rausstechen als die dumme Ossi-Braut vom Lande.
Muss man sich mal vorstellen.
Aber dann in Berlin später hat sie gemerkt, irgendwie ist da doch was. Zu anderen jungen Ossis hat sie eine andere Verbindung, findet sie schon auch noch ein bisschen strange, denn eigentlich sollten wir doch heute von der Einheit geprägt sein, 30 Jahre später, und eben nicht mehr in Ost und West denken. Wir haben schließlich alle in den 90ern mit Barbies gespielt, zu den Spice Girls getanzt. Ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber du schon. Ist sie also eine Heuchlerin, wenn sie jetzt heute etwas lebt mit ihren Freunden, was sie nie erlebt hat? Und was ist das eigentlich etwas? Ja, Ostslang, Ostprodukte, ossige Jammer. Also was für ein Ossi-Ding steckt da überhaupt noch in ihr drin? Immerhin, jetzt ist Melanies Hochdeutsch mittlerweile so passabel, dass sie schon im Westen ihr Geld verdient. Als Comedy-Reporterin für die Abendshow in Charlottenburg und mit Witzen für die Wessis von Extra 3.
Im Osten was Neues.
Dafür ging meine Großeltern 89 auf die Straße.
Der Radio 1 Podcast für Nachwendekinder.
Ja, mal in der ersten Folge geht's jetzt ja darum, reden ist Silber, schweigen ist Ost, ja, dass wir Ossis immer noch unsere Klappe nicht so doll aufkriegen, ja, dass wir sozusagen von Anfang an so geprägt worden sind, lieber nicht so hervorstechen, uns lieber ein bisschen der Gemeinschaft unterordnen, was sagen, wenn man auch wirklich was zu sagen hat, also der schweigsame Ossi und wie uns das noch bis heute prägt. Darum wird's jetzt in der ersten Folge gehen. Mel, wenn du jetzt an deine Kindheit zurückdenkst, was sticht dir da erstmal ins Auge?
Na, zum Beispiel der Matheunterricht. Wir hatten ziemlich lang eine Mathe- und Physiklehrerin und da war so das Credo, wenn du die Antwort nicht richtig weißt, dann hast du dich nicht zu melden. Was natürlich dazu führt, dass man Angst vor Fehlern hat, ne? Und dann sich nicht melden will und dementsprechend auch nichts sagen will. Was sie, glaube ich, eher so meinte, war so dieses, denkt ihr nicht irgendwie mal kurz, oh, 1+1 könnte irgendwie 3 sein, melde ich mich mal, damit die Note, die Mitmachnote besser wird. Aber hat schon so zu einem strengen Regiment irgendwie geführt.
Und es ist ja so, dass die Lehrerinnen und Lehrer und auch dann noch früher, wenn man in die Kita zurückgeht, das Personal, was da war, eben noch zu DDR-Zeiten ausgebildet wurde.
Ja,
und
eben.
Deswegen
das
natürlich
ja
seine Prägung an uns dann eben auch weitergegeben hat. Also wenn ich jetzt an meine Kita denke, da fällt mir gleich ein, so dieses Essensregiment, ja. Also es ging halt darum, es wird aufgegessen. Oder sagen wir mal, es wird wenigstens probiert. Ja, und bei mir war das die Rote Beete. Das ist ja, glaube ich, ein Gemüse, mit dem man tendenziell Kinder jagen kann. Heute mag ich Rote Beete sehr, also shame on me als
Kind. Ja, und woher kommt's? Woher kommt's?
Weil ich immer probieren
musste. Die mussten dich dazu zwingen.
Genau, also zum Nachtisch gab's das tatsächlich dann in so einem kleinen Schälchen. Und das gab's dann jede Woche oder alle 2 Wochen. Und es hat mir einfach nicht geschmeckt, aber man musste immer wieder aufs Neue wenigstens ein bisschen probieren. Und du, in der Kita gibt's auch wirklich in den ersten Jahren schon Prägungen, wo du denkst, krass, das hat schon mit 3, 4 Jahren angefangen oder sogar noch früher?
Naja, auch dieser Schlafzwang, den es halt gab. Es musste halt Mittagspause gemacht werden. Da haben alle ihre Pritschen aufgestellt, hatten ihr Bettzeug. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also so, ja, ein kleines Kind, das will Action machen, das will die Welt erleben, das will sehen, was es alles da draußen gibt. Mhm. Und dann mussten wir uns da hinlegen und schlafen. Und manche konnten das auch. Unverständlich für mich. Und die habe ich dann natürlich, da habe ich dann immer ordentlich Bambule gemacht und die wach gemacht. Und ja, aber das ist im Kollektiv, da musstest du mitziehen und da haben dann irgendwie die Lauten mussten sich unterordnen.
Und tatsächlich sind das jetzt nicht nur Anekdoten von uns, die uns jetzt irgendwie mal so einfallen, sondern du hast ja auch so eine Studie entdeckt, wo es genau darum ging, ne? Anfang der 90er,
facts.
We have facts for you, Anfang der 90er, dass das tatsächlich nachweisbar ist, ja, dass die Erziehung da anders war im Osten.
Genau, da heißt es, still sein, bei Erwachsenen beliebt sein, Konformität mit gesellschaftlichen Anforderungen, Akzeptanz von Pflicht und Ordnung wurden in der Erziehung in Ostdeutschland deutlich stärker angezielt als in den alten Bundesländern. Dagegen erwarteten die DDR-Eltern signifikant weniger als die westlichen von ihren Kindern Selbstbewusstsein, Aufgeschlossenheit und die Fähigkeit zur Kritik. Das stammt übrigens aus der Studie Sturzbecher und Kalb von 1993. Die Daten wurden 1990 erhoben.
Ja, und das ist ja letztendlich so, die Leute wurden ja nicht ausgetauscht. Ne? Natürlich hat man ein bisschen in den Eliten Leute ausgetauscht, aber du kannst ja nicht nach der Wiedervereinigung die ganzen Schulen und Kitas und so weiter säubern und ist ja auch gut so. Und deswegen eben diese Prägungen, die dann noch da waren.
Genau, und wir haben sogar, oder du speziell, Nico, hast auch diese andere Perspektive, also die Lehrerperspektive. Wie haben die das sozusagen in ihre Köpfe reingeprügelt bekommen, wie sie die Kinder zu erziehen haben? Weil du deine Tante getroffen hast, die als Lehrerin ausgebildet wurde in der DDR. Und das hören wir uns doch mal an.
Also würdest du sagen, da wurde einem eine spezielle Ostpädagogik so an die Hand gegeben?
Sicherlich schon, weil also ein wichtiges Bildungsziel war eine Herausbildung einer sozialistischen Persönlichkeit. Und das war ja sicherlich in der BRD nicht. Aber das früher war das Inhalt der Schule, diese politischen Ziele auch mit durchzusetzen. Da mussten ja auch dann sogar ich glaube, in jeder Klasse mussten die Klassenleiter auch Schüler finden, die Offizier werden wollen und so weiter. Also so eine Sachen haben ja schon Einfluss gehabt. Generell war, glaube ich, schon das Ziel, dass sich individuelle Interessen deutlicher den Gemeinschaftsinteressen unterzuordnen haben. Und dann, das hängt aber, glaube ich, auch vom Lehrertyp ab, war es schon so, dass so die äußere Disziplin, würde ich es mal nennen, wichtiger war. Also, dass erstmal nach außen hin alle still sind und Mund halten, ob die dann wirklich auch gedanklich beim Unterricht sind und mitmachen, das war dann vielleicht erstmal nicht so wichtig. Aber es hängt schon von der Lehrerpersönlichkeit ab. Also, ich habe da nie Wert drauf gelegt, weil ich auch 4 Jahre an einer Schule war, wo diese äußere Disziplin wirklich extrem überstrapaziert wurde und ich das schon sehr befremdlich fand. Und dann werde ich ja nicht nachher selber sowas durchsetzen.
Aber also das hast du selber als Schülerin erlebt, meinst du?
Genau, als Schülerin. Also ich merke es bis heute, dass ich oft Sachen hinnehme, wo ich im Nachhinein denke, warum hast du da nicht gleich Widerstand geleistet, mal was sie sagt, das hinterfragt. Und ich glaube, das geht schon auf die Zeit zurück, weil man einfach da drauf dressiert wurde. Und ich habe mich extra auch nochmal in Vorbereitung auf das Gespräch, nämlich mal mit einem ehemaligen Kollegen unterhalten, der aus dem Westen ist und gleich in 90er Jahren mit mir zusammengearbeitet hat. Und er meinte auch, dass das schon auffiel bei einigen Lehrern. Und er weiß, dass es auch heute noch an manchen Grundschulen eben ältere Kollegen gibt aus der DDR, die extrem Wert drauf legen, dass die Kinder, weiß ich, in der Grundschule sich anfassen, wenn sie zusammen zum Essen gehen, dann gehen die als Klasse Händchen haltend, sag ich mal, zum Essen und auch dann alle wieder so zurück. Und das ist schon, finde ich, nicht mehr zeitgemäß.
Ja. Wahnsinn, ne? Also das ganz am Anfang, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, wo meine Tante erzählt, dass früher auch die Pflicht quasi war, als Lehrerin in der Klasse zu gucken, wer sich für so eine Offizierslaufbahn eignet oder so. Da musste ich jetzt noch dran denken, dass ich als Grundschulkind von meiner Lehrerin ausgewählt wurde, dass ich schon ab der 5. Klasse aufs Gymnasium gehen kann. Normalerweise in Berlin war das ja 6 Jahre Grundschule und dann erst weiterführend.
Und du warst der Einzige, oder was? Das klingt jetzt so hoheitlich.
Nee, ich glaube noch 2 andere. Ich glaube, wir zu dritt. Wir wohnen dann auf so eine Schnellläuferschule geschickt, weil wir halt als irgendwie ein bisschen begabter oder so gelten, gegolten haben. Ich meine, mit 10 Jahren, was kannst du da schon grob erkennen? Aber das war auch so von der Lehrerin, die ist dann auf unsere Eltern zugegangen und hat gesagt, hier, ihr Kind kann da und dahin gehen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so üblich ist, ja, dass die Lehrerin so kommt und diese auswählt.
Aber Klasse. Ich glaube, das hat wirklich nichts mehr mit DDR oder dem Osten zu tun. Also bei uns an der Schule wurde halt auch geguckt, wer ist einfach fürs Gymnasium geeignet und so. Ich glaube, dass das nichts mehr mit Prägung zu tun hat, Nico.
Ja, naja, manche sind ja auch Klischees, die noch stimmen, manche auch überhaupt nicht und das kann natürlich so ein Punkt sein. Ich musste da nur gerade dran denken.
Ja, dafür ist es ja auch da, dass wir auch Klischees brechen und die Vielfalt dieses Landes zeigen und wer wir sind. Und es ist ja auch nicht nur so, dass nur wir beide uns hier über unser Nachwende-Kindertum unterhalten, sondern wir haben auch noch andere Nachwende-Kinder mit Ossi-Prägung getroffen.
Nico, und zwar richtige Promis. Ne?
Ja, wen hast du denn da für uns im Petto?
Testo von Zugezogen Maskulin, also Hendrik Bolz mit bürgerlichem Namen. Zugezogen Maskulin, das ist echt ein recht erfolgreiches Rap-Duo. Die haben gerade ein neues Album rausgebracht, 10 Jahre Abfuck, unter anderem auch im Kino international vorgestellt. Und Testo, der beschäftigt sich wirklich sehr, sehr viel mit seiner Vergangenheit. Der ist nämlich 88 in Leipzig geboren, dann in Stralsund aufgewachsen, mitten in großen Plattenbauten und das hat ihn auch sehr geprägt, umgeben von Nazis. Wir hören mal ganz kurz in einen Song rein, der das ein bisschen bespricht. Plattenbau Ost, einer der bekanntesten Songs von Zugezogen Maskulin.
Komm mit uns, verschwende deine Zeit. Spielplatz zwischen Riesenblocks, wir stellen uns auf.
Nico, ich habe auch mitgekriegt in der Vorbereitung, dass du einfach gesagt hast, hier, Testo, komm doch einfach zu mir nach Hause. Wir reden einfach mal bei mir aus der Lameng, pragmatisch wie du bist als Ossi.
Ja, ich habe ihn einfach zu mir nach Hause eingeladen und es war wirklich ein schönes Gespräch, weil das sprudelt auch wirklich aus ihm raus. Dennoch, das können wir hier exklusiv verkünden, der schreibt jetzt auch selber ein Buch. Das ist ja auch gerade so ein bisschen am Boom, diese ganzen Ossi-Nachwendekinder, die auch Bücher schreiben über ihre Erfahrung. Denn er hat halt wirklich auch erlebt, wie er inmitten von Nazis aufgewachsen ist und wie ihn das Ganze eben geprägt hat. Klappe halten und dann eben auch um dich herum Nazis in diesen Baseballschlägerjahren. Wie ordnet man sich da unter? Wie kann man noch seine eigene Positionierung finden, wenn quasi Nazis der Mainstream sind? Und das war auch viel Bestandteil des Gesprächs, was wir geführt haben.
Und dann hören wir uns das doch einfach mal an, würde ich sagen.
Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen haben uns ja auch ziemlich doll geprägt, weil wir haben da alle viel Zeit verbracht und so. Was fallen dir da noch für Stories ein, wo du manchmal heute denkst, wow, krass, das muss irgendwie eine ganz schöne DDR-Prägung gewesen sein?
Einiges. Erziehung zur Selbstständigkeit hieß eigentlich nur selbstständig die Vorgaben erfüllen. Isst dein Teller auf, mach das leer, jetzt gehen wir alle zusammen auf Toilette und machen nochmal die Blase leer vom Mittagsschlaf und ich will nichts hören, ihr schlaft hier gefälligst durch und wenn dann nochmal jemand auf Klo muss, dann gibt's aber richtig Ärger. Was eben auch dazu geführt hat, dass sich dann eben so Leute eingepisst haben einfach, weil die so Schiss hatten davor, jetzt nochmal sich zu melden, dass sie jetzt nochmal müssen. Oder manchmal, wenn unsere Erzieherin nicht da war, dann war ich aufgeteilt in einer anderen Gruppe und da war einfach ein Mädchen, was halt regelmäßig sich übergeben hat beim Essen und trotzdem immer wieder gezwungen wurde, aufzuessen. Und auch, es wurde dann auch nicht unbedingt Stopp gemacht, wenn die gerade auf den Teller gekotzt hat, sondern dann wurde eben eine Gabel irgendwie vom Rand genommen und jetzt ist aber mal hier und Mensch, mach nicht wieder so ein Theater, jeden Tag das Gleiche mit dir und jetzt ist aber mal so klapperdürr, wie du bist, so will ich später kein Mann und so weiter und so fort. Also womit allen Mitteln mit dieser emotionalen Erpressung und richtig fies und manipulativ sollte erzwungen werden, ey, so sollt ihr sein, das sollt ihr können, jetzt schon als Kinder, so sollt ihr euch verhalten und da habt ihr euch einzufügen und das versuchen wir jetzt hier auch zu bewerkstelligen und ist doch egal, ja, es gibt verschiedene Menschen mit verschiedenem Geschmack, manchen schmeckt dies, manchen schmeckt das, mancher hat eine große Blase, der muss weniger auf Toilette, mancher hat eine kleine, der muss öfter. Ist egal, gibt's hier alles nicht. Der Mensch ist gleich und es gibt hier ein Kollektiv, eine Gruppe und da habt ihr alle gleich zu sein, das Gleiche zu können so. Und das ist was ich dort in der Kindererziehung total symptomatisch zeigt, wenn ich da jetzt mich aus heute zurückdenke, was aber gesellschaftlich auch einfach war, also wo ich jetzt nicht sage, ja, das war nur meine Erzieher und sonst war es eigentlich so voll locker, sondern so dieses, das macht man halt so, heul nicht rum, ein Junge weint nicht, ein Junge hat keine Angst, du bist doch schon ein großer Junge, wie kannst du noch Angst haben? Also dass so Gefühle sind eigentlich was Kindisches und Erwachsensein heißt, keine Gefühle mehr haben oder die im Griff zu haben, die nicht zu zeigen. Und was ja eigentlich ja, mega ungesund ist so und was auch bei mir halt später dazu geführt hat, also ich habe wirklich das so keine Angst haben und kein nicht traurig sein, das hat ja dann auch gut zu den Männerbildern der Neonazis gepasst, wo ne alles was irgendwie so lange Haare und das alles weiblich, schwul, undeutsch und so weiter, aber dann ja auch im Rap habe ich es ja auch wiedergefunden, also ne, wer ist der härteste, wer ist der coolste und so weiter und das hatte ich eigentlich total verinnerlicht, aber das hat letztendlich eben dazu geführt, dass wenn man das so abspaltet, das ist ja nicht weg, sondern staut sich dann auf und dass ich dann irgendwann so Panikattacken und Depressionen dann eben hatte und weil ich, ja, weil es dann eben sich so aufgestaut und mich auch in der Richtung dann eigentlich eingeholt hatte so und ich dann erstmal lernen musste, nee, ist auch okay, Angst zu haben, ist auch okay, traurig zu sein und ist nicht verrückt. Und da denke ich auch, dass man eine Linie malen kann, zurück in die DDR-Zeit, weil natürlich muss man den Leuten diese Gefühle abtrainieren und in der Kunst und so weiter ist ja immer ne der starke sozialistische Mann mit dem Hammer in der Hand, der irgendwie selbstbewusst in die Ferne schaut. So, das ist das Bild, so sollt ihr sein. Weil wenn man den Leuten gestattet, Angst und Trauer zu empfinden, dann würden die ja merken, Alter, das gefällt mir hier eigentlich gar nicht, wie hier mit mir umgegangen wird und wie hier dieser Staat läuft und so weiter. Und dann hätte man noch viel früher wahrscheinlich irgendwie noch mehr Proteste gehabt oder unglückliche Leute. Und ein Mittel auch einfach, um das auch dazu zu bewerkstelligen, war es für mich und ist, glaube ich, bei vielen so, ich will nicht traurig sein, ich will keine Angst haben, ja, dann saufe ich halt. So, dann trinke ich halt abends 3 Bier und dann geht's mir gut. Und das, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Mechanismus, der bei vielen dann auch gewirkt hat. So dieses, ja, dann, Mensch, du hier, jammer nicht rum oder hab dich nicht so, trauerklos, komm hier, trink mal ein mit uns und dann sieht die Welt wieder anders aus, so.
Was hat dir dann außer Saufen noch geholfen, um, ich sag mal, diese ganzen Prägungen auch vielleicht zu überwinden, dass du jetzt das machen kannst, was du jetzt machst, dass du jetzt der bist, der du jetzt bist? Vielleicht so ein paar Tipps an andere Nachwende-Ossis, die denken, ich krieg immer noch meine Klappe nicht auf und ich kann immer noch nicht der sein, der ich eigentlich will und muss irgendwas zurückhalten.
Ich weiß nicht, ob das zwangsläufig so sein muss, aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich ja wirklich dann Symptomatiken hatte und dann eine Therapie angefangen habe und dadurch eigentlich Stück für Stück das reflektiert habe und was wurde mir dann eigentlich beigebracht und was davon möchte ich auch noch weiterhin beibehalten. Ist ja auch nicht, es war nicht alles schlecht.
Endlich fällt der Satz mal.
aber was ist irgendwie eigentlich nicht so gut und was ist eigentlich schlimm, dass das so damals den Leuten angetan wurde und dass sich das so verfestigt hat und was sind so diese totalitären Prägungen, die bis heute nachwirken und die eigentlich schlimm und toxisch für die Menschen sind so und die man eigentlich mal reflektieren und ablegen muss.
Jetzt ist es ja so, dass du, aber auch nicht nur du, sondern auch andere Musiker, Musikerinnen, die ostdeutsch sind, also zum Beispiel jetzt Jennifer Weiss von Jennifer Rostock oder Felix Kummer und Kraftklub oder Materia oder Feine Sahne Fischfilet, die ja vielleicht so ein bisschen das Gegenteil sind von dem wir jetzt ausgingen, so ein bisschen so doch ein bisschen Duckmäusertum und sich nicht trauen zu äußern und so. Ich meine, ihr steht ja auf der Bühne, ihr haut eure Botschaften und also besonders du und zugezogen maskulin in dem Duo, ihr haut ja schon auch ordentlich Dinge raus. Wo kommt das denn her?
Ja, das ist Arbeit. Also das ist für mich Arbeit gewesen. Also es wurde mir nicht in die Wiege gelegt. Also das ist eigentlich was mir Angst macht, nach wie vor. Es wird immer weniger, je öfter ich es mache, aber so auf die Bühne stellen, meine Meinung sagen, alleine für mich einstehen und auch eine Meinung, die jetzt vielleicht nicht die Mainstream-Meinung widerspiegelt, das ist eigentlich, da kriege ich Bestrafungsängste. So, da werde ich für bestraft und also, ne, wenn wir in die Biografie nochmal zurückgucken, letztendlich ist es eine Todesangst. Also, das ist lebensbedrohlich, ordentlich sich zu zeigen und sich aus der Gruppe rauszubewegen, so. Und ja, genau, es gibt ja immer mehr Leute, die auch auftreten, die, also du hast jetzt Musik gesagt, aber ja auch im Journalismus oder Leute, die Bücher schreiben und so weiter. Und ich glaube, dass das, ja, macht mir eigentlich Hoffnung.
Im Osten was Neues.
Ohne Staat und Kollektiv, wie schlägt man da die Zeit durch?
Der Radio 1 Podcast für Nachwendekinder.
Wir haben gerade gehört, Testo von Zugezogen Maskulin. Es geht um Reden ist Silber, Schweigen ist Ost. Also ich finde, das war super krass zu sehen, dass sich so eine Konformität, die wir irgendwie in unserer Erziehung erfahren haben, dass sich das so krass äußert, dass Leute teilweise sogar depressiv sind und aber auch richtig gut und krass, dass Testo da ja die Kraft hat, da daran zu arbeiten, ja, und das auch zu thematisieren, speziell nochmal als Mann irgendwie.
Und dann fand ich auch gut, wirklich diesen Aspekt, der noch dazukommt, besonders auf dem ostdeutschen Land, sage ich jetzt mal, oder in einer Kleinstadt, auch noch zusätzlich die Todesangst teilweise vor Nazis, ja, das hat er mir dann auch noch zusätzlich erzählt, dass es halt krass ist, wenn in deinem Alter die tonangebenden Gangs, Gruppen, was auch immer klicken, halt Nazis sind, dass du denn echt dich nicht traust, dich rauszuwagen, weil es war halt in den 90ern halt normal, dass ein Punk oder so einfach verkloppt wurde, ja, und da hat sich nicht groß jemand drum gekümmert. Und das ist eine Realität, glaube ich, die viele Westdeutsche immer noch nicht glauben wollen, aber deswegen dieser Begriff der Baseballschlägerjahre. Und das kommt dann, glaube ich, nochmal obendrauf auf diese Erziehung. Ja? Nochmal dieses Gesellschaftliche in den 90er Jahren. Und ja, ich fand es auch stark, dass Testo sich da so ja, ganz offen auch zum Thema Depression und Therapie äußert.
Und was auch spannend war, ist ja eben genau dieser Widerspruch, den wir beide ja auch gerade haben. Naja, eigentlich wurde man in diesem Duckmäusertum erzogen, aber jetzt stehen wir hier. Jetzt stehen wir irgendwie auf unserer Klon. Studiobühne oder eben wie Testo auf der großen Musikerbühne und macht dann trotzdem irgendwie das Gegenteil. Das ist doch seltsam, Nico.
Ja, wie geht's
Erklär
dir?
Mir das doch mal.
Ich wollte dich fragen, ich weiß es auch nicht. Also ja, es ist, glaube ich, sowas, so ein ständiges Ringen, ja, mit sich, dass man irgendwie damit kämpfen muss und sagt, nee, das ist in Ordnung, dass ich jetzt hier stehe und was sage, weil ich habe auch was zu sagen, aber es ist schon ein beständiger Kampf und ich merke zum Beispiel, dass ich beispielsweise bei den sozialen Medien immer so eine gewisse Angst habe, ja, mich da zu doll zu präsentieren, dann auf Instagram irgendwelche Selfie-Videos machen, wo ich sage, was ich hier gerade tolles mache und so, da ist bei mir einfach eine gewisse Zurückhaltung. Wie geht's dir damit, dich nach vorne zu stellen, zu sagen, hier bin ich?
Ja, also mir geht das absolut genauso. Ich so geil, wie ich auch soziale Medien manchmal finde und was man alles damit machen kann, aber dann tatsächlich, wenn du auf den Senden-Button drückst, dann denkt man sich schon manchmal, ach, weißt du was, lass es doch, wen interessiert, oder ist da jetzt auch doch nicht so wichtig, so, also was soll das so? Und Testo hat ja auch gesagt, das ist Arbeit bei ihm, ich habe auch das Gefühl, dass das Arbeit ist, dass man da irgendwie hinkommen muss und ich frage mich auch schon, ob es anderen genauso geht, also speziell natürlich jetzt auch Wessis.
Ja, es gab interessanterweise eine Studie zum Thema Instagrammer. Wo kommen die eigentlich her? 2018 hat sich mal jemand die Top 50 Instagrammer angeguckt und da war wirklich kein einziger in Ostdeutschland geboren. Ja, also deswegen, das ist, glaube ich, auch was wir jetzt schildern, immer auch eine individuelle Sache. Ich kenne auch andere Ossis, die auch gerne mal sich auf Insta zeigen. Aber halt wirklich die Top 50 Profile damals, das mag jetzt auch schon wieder anders sein, waren wirklich alle in Westdeutschland geboren oder im Ausland. Also das ist auch was, glaube ich, nicht nur uns so geht und deswegen fallen auch krass mir Leute auf, die in den sozialen Medien dann doch mit ihrer Ostherkunft spielen. Und da
ja,
hast du, glaube ich, auch was mitgebracht,
weißt du,
oder?
Die sind nämlich nicht bei Instagram, die sind bei TikTok.
Aha.
Also ich habe da einen gesehen, der wurde mir einfach da in meinen Feed gespült. Real Berthold heißt er, hat, glaube ich, inzwischen schon über 300.000 Follower. Und was ich spannend fand, der macht halt auch so, ja, oft sind das ja so kleine Szenen, kann man sagen, die TikToker so nachspielen. Mich hat dann so erstaunt, dass er auf einmal so seinen Ostslang da so reingebracht hat. Das hätte ich gar nicht so erwartet irgendwie. Mhm. Ich habe mal so eine Szene rausgesucht. Da spielt er so eine kleine Konfrontation mit seiner Mutter nach.
Los, aufgeräumt. Ciao, Kakao. Das nennst du jetzt aufgeräumt?
Ja.
Also für mich hat das immer noch so einen kleinen türkischen Bazar-Flohmarkt-Touch.
Okay, gut zu wissen, danke.
Och, nur Mensch, der blaue Tupper-Schüssel suche ich ja nicht schon seit dem Mauerfall.
Ach, und der Kaffeebecher nicht zu vergessen, ne? Von wann ist der Kaffee? 19 Uhr Nord.
Aber weißt du was? Lass ich stehen. Krabbel bald allein davon.
Also das Real Berthold.
Ja, also es ist irgendwie doch noch ungewöhnlich, einen sächsischen Dialekt irgendwie zu hören, oder?
Ja, und sonst in seinen Videos redet er ziemlich Hochdeutsch. Ja, also mich hat es einfach überrascht und das ist mir in Erinnerung geblieben. Dass das ja eigentlich, sonst ist es ja sehr, ja, wie soll ich sagen, glatt gebügelt bei solchen Medien, ne? Du siehst dann irgendwelche Leute und eigentlich spielt es jetzt nicht so wirklich eine Rolle, wo die herkommen. Und da merkt man das dann zum ersten Mal, dass das auch so jemand zeigt. So, das fand ich cool.
Ich denke, dass da auch in den letzten Jahren so ein gewisser, ja, ich nehme mal das Wort jetzt in den Mund, vielleicht auch Stolz entstanden ist, doch zu sagen, ey, ich bin halt aus Sachsen oder aus Berlin oder aus Brandenburg oder was auch immer. Also
naja,
aus dem
Sachsen
Osten.
Nicht so. Die
weniger, aber immerhin ein bisschen, ja. Und da fällt zum Beispiel auch, will ich nur ganz kurz noch erwähnen, Lilly Blauzun, ja. Das ist so, die wird so gehypt gerade als das Social Media Ding bei der SPD, die macht für Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern vor allen Dingen so den Social-Media-Auftritt. Ja, und dann postet die irgendwie Bilder auf Instagram von Spirelli und Jachtwurst und sowas, ne? Mm. Und das kommt an, ja, das kommt an, aber das ist super simpel, das ist jetzt eigentlich nicht viel dahinter, aber weil es halt noch keiner vorher gemacht hat, ja, einfach mal selbstbewusst mit den typisch ostdeutschen Dingen so nach vorne zu gehen und sagen, hallo, hier bin ich.
Ja, Nico, mir ist, glaube ich, gerade, weißt du, also bei diesem Real Bad Hold bei TikTok, vielleicht ist es mir deswegen auch aufgefallen, weil es tatsächlich so wenig Vorbilder, so wenig Leute einfach gibt in der öffentlichen Wahrnehmung, wo man merkt, ah krass, der kommt ja vielleicht sogar daher, wo ich auch herkomme. Wie ist denn das? Dass man das halt zum ersten Mal sieht. Ne? Uns fehlen, wo sind die Ossis? Wo sind die? Die Vorbilder.
Und das ist wirklich erschütternd, ja. Also man kann ja immer sagen, warte, das ist doch alles jetzt lange her, aber es ist wirklich erschütternd, wenn man sich jetzt mal Zahlen dazu anguckt, ja. Also alleine das Thema Ministerpräsidenten in den Bundesländern. Es gab noch verdammt nochmal keinen einzigen Ossi, der ein Westland regiert hat. Aber dass Wessis Ostbundesländer regiert haben, war ganz normal, die ganze Zeit, ja. Also da findest du in jedem Bundesland Beispiele dafür, dass Wessis den Osten regiert haben, ja. Das ist jetzt ein kleiner Punkt, aber der steht symbolisch auch für das Thema, ja. So Repräsentanz von Ossis in Führungspositionen, wenn wir in Hochschulen gucken, in Gerichte und so weiter, da müssen wir echt immer noch nach den paar Ossis suchen. Also da hat sich echt 30 Jahre lang wenig gewandelt. Da sind immer noch die Eliten aus dem Westen quasi rübergekommen, um uns hier ja zu regieren.
Ja, für mich persönlich war das auch so. Wir hatten eine Nachbarin, die war, keine Ahnung, 5 Jahre älter als ich. Und die war auch sehr künstlerisch begabt. Ich war auch vielleicht ganz gut künstlerisch begabt. Und da habe ich dann irgendwann erfahren, dass die an einer ziemlich renommierten Kunsthochschule genommen wurde. Und das fand ich schon immer sehr faszinierend so. Und das ist mir auch jetzt noch so im Kopf geblieben. Also sie war schon immer so ein Vorbild für mich. Da merke ich schon, davon hätte es halt noch viel mehr geben müssen und halt auch viel mehr in der öffentlichen Wahrnehmung, dass man merkt, ey, ich bin jetzt hier nicht nur ein kleines Licht, was nichts sagen darf und ich kann mich schon auch trauen, irgendwie rauszugehen und was weiß ich, meine Kunst zu machen oder in die Politik zu gehen oder was weiß ich, Fußballspieler zu werden.
Und ich meine, wir machen zwar jetzt zum Beispiel diesen Podcast und reden darüber, aber ich kenne dich ja auch schon ein bisschen. Du hast ja zum Beispiel auch manchmal ja Probleme, wenn es darum geht, ne, wie schreibe ich jetzt eine E-Mail, wie trete ich jetzt der Person gegenüber oder so.
Vor allen Dingen Orthographie.
Naja, aber halt wirklich auch, ne, die Frage, wie spreche ich in der Öffentlichkeit, wie spreche ich irgendwie eine Person mit irgendwie in einer Machtposition an, ne, wie trete ich der gegenüber? Da sind dann doch manchmal noch leichte Unsicherheiten auch da, oder? Die sich bis heute so fortgesetzt haben.
Ja, ich hasse das, aber das ist jetzt, das führt jetzt zu weit.
Wir wollen nochmal zu Teste zurückgehen, denn ich will nämlich auch nochmal eine These in den Raum stellen. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, so ein bisschen aufgerollt, dieses Thema, wie von Anfang an uns auch ein bisschen beigebracht wurde, ne, melde dich erst dann, wenn du was zu sagen hast, halt dich eher ein bisschen bedeckt, ne, nicht dich in den Vordergrund stellen. Und ich würde sagen, dass das ja sogar bis heute eine Auswirkung hat auch im politischen Raum. Ja, wenn jahrelang auch eine Meinung nicht so gesagt wird, wenn der Ossi sich eher im Privaten hält und im Öffentlichen eher bedeckt hält. Und dann gab es jetzt diesen populistischen Ausbruch in den letzten Jahren, ja, dieses Ausbrechen von, na jetzt zeigen wir es den Wessis aber mal.
Also
seit
quasi wie der Hulk, so, es hat sich die ganze Zeit
genau.
Sowas angestaugt.
Genau, und seit 2015, ja, bricht das aus, ja, wir haben diese ganzen Proteste teilweise mit Gewalt in sächsischen Kleinstädten gehabt, wenn da Flüchtlinge angekommen sind und das, ja, ist eine These, die ich auch mit Testo besprochen habe.
Ja, da nochmal so eine ganze Mischung aus Sachen, ne? Also einmal die unaufgearbeitete DDR-Zeit. Also wenn man jetzt auch schaut, das ist ja hier wieder wie in der DDR, DDR 2.0 oder jetzt vollende die Wende und so weiter, da wird ja auch aktiv darauf Bezug genommen, das wird angezapft. Dann aber auch die Nachwendezeit, ja, was den Leuten da eigentlich zugemutet wurde, so, und was eben auch, ja, jammer nicht rum, jammer Ossi und so, wo man keinen richtigen Ausdruck für gefunden hat, zu sagen, ey, Alter, was geht denn hier ab? Das ist ja schrecklich, was hier gerade passiert. So, alle Betriebe machen dicht, alle werden arbeitslos. Und ja, dass das alles, genau, keinen großartigen Ausdruck finden konnte. Und ja, jetzt aber so geschlummert hat und dann eben in diesen Jahren eigentlich so eine ostdeutsche Emanzipationsbewegung eigentlich so stattgefunden hat, die dann aber eben sich so gern rechts gewandt hat und auch von Rechten irgendwie erfolgreich und gut angezapft wurde und für sich nutzbar gemacht wurde. Und das ist ja so eine Vermischung, dass in den Leuten, die bei Pegida mitlaufen oder die AfD wählen, also da sind auch, ja, Nazis und was weiß ich mit dabei, aber da mischt sich auch immer ein, jetzt zeig ich's euch da drüben mal, jetzt zeig ich's euch dummen Wessis mal und so, und jetzt kriegt ihr mal einen Denkzettel mit rein. Und das ist ja eigentlich ein Frust, der vorher nicht anders kanalisiert wurde und keinen Ausdruck gefunden hat. Und letztendlich ist ja eine Erfolgsgeschichte. Also so traurig wie das ist und so unangenehm, wie das vor allem von Leuten ist, die nicht wie ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mehr oder weniger biodeutsch und blond und was weiß ich was sind. Aber dieses jetzt wählen wir mal richtig rechts und jetzt treten wir mal hier ordentlich asozial auf und dann kümmert ihr euch vielleicht um uns, hat ja funktioniert. Erst als es hieß, oh, jetzt wählen die Ossis gar nicht mehr so, wie wir das immer so gerne hatten, ist es irgendwie so Thema geworden. Aber ja, auch bei mir. Also muss ich ja auch sagen, das ist für mich, war es auch so ein totaler Auslöser von, ey, da gibt's irgendwie was, mit dem will ich mich eigentlich mal beschäftigen, weil ich bin hier irgendwie dann so weggezogen, nach Berlin gezogen und habe ich das alles so wie so eine Haut irgendwie so versucht, so von mir abzustreifen oder so wegzudrücken. Aber eigentlich schlummert hier was und ist das auch für mich meine eigene Geschichte, die ist eigentlich gar nicht aufgearbeitet. So. Und vielleicht kann man irgendwann in ein paar Jahren sagen, ey, das war ein beschissener Start, aber eigentlich hat das zu einem guten, positiven Aufarbeitungsprozess geführt, der dazu geführt hat, dass jetzt irgendwie in Ostdeutschland ein innerostdeutscher Dialog endlich geführt wurde und man dann nach diesem Dialog auch dem Westen plötzlich auf Augenhöhe gegenübertreten konnte.
Ja, jetzt muss man den Ossis nur noch beibringen, wie sie sozusagen normal über die politischen Initiativen, Institutionen so ihren Willen kriegen.
Ja, aber ich finde, da schließt sich doch total der Bogen, ja, auch dass wir jetzt heute hier stehen und diesen Podcast aufnehmen, also auch glaube ich durch die letzten Jahre, ja, wo nochmal der Osten politisch ganz anders doch in die Öffentlichkeit gekommen ist, leider durch Pegida und Co., haben auch wir uns damit beschäftigt, oder Mel? Ist das nicht für dich auch vielleicht so mit ein Anstoß gewesen zu sagen, ey, wo komme ich eigentlich her, Sachsen-Anhalt und wie ticken eigentlich meine Verwandten und so?
Ja, auf jeden Fall, aber auch, weil man einfach in diesem typischen Alter ist, also jetzt so um die 30, da fängt man ja oft an, nochmal zurückzugehen, zurückzudenken. Wahrscheinlich stecken mehrere Faktoren dahinter, aber das sind so zwei Dinge, die ich daran auf jeden Fall festmachen kann. Und ja, wir haben Roberts Kopien beschimpft, damit wir diesen Podcast hier machen können. Es ist aus uns herausgebrochen, wie aus den anderen Ossis auch.
Im Osten was Neues.
Dafür gingen meine Großeltern 89 auf die Straße.
Der Radio 1 Podcast für Nachwendekinder.
Wir haben am Ende jeder Folge immer vor, auch nochmal ein bisschen nach vorne zu gucken, weil wir haben uns ja wieder jetzt genug beklagt und gejammert wieder. Der Jammer-Ossi hat hier wieder schön sprechen können. Aber wir müssen ja auch jetzt mal so ein bisschen so ein ostdeutsches Selbstbewusstsein entwickeln, so ein Stolz, ja. Und dazu haben wir eine schöne Rubrik vorbereitet.
Der Besser-Ossi.
Ja, der Besser-Ossi, der in Wahrheit doch viel besser ist als der Wessi, sagen wir jetzt einfach mal so.
So, hier sind ein paar Gründe, warum wir die Besser-Ossis sind, warum das richtig geil ist. Nico, was hast du gefunden?
Ja, das ist jetzt ja die Edition, ne? Reden ist Silber, Schweigen ist Ost Edition. Also warum doch eigentlich geil, dass wir das Maul nicht aufkriegen? Naja, ne, von wegen hier Achtsamkeitstraining, Mindfulness und so weiter. Diese ganzen modernen Sachen, die jetzt kommen, ne, das wurde alles eigentlich von uns Ossis erfunden. Oder das haben wir eigentlich schon die ganze Zeit gemacht. Also dieses Schweige-Retreat-Kloster und mal 3 Wochen nichts sagen und so. Wir Ossis, wir brauchen das nicht, wir leben das alles im Alltag.
Genau, mit Freunden wird einfach mal 3 Stunden einer weggeschwiegen, fährst wieder nach Hause, bist du glücklich, hast du deine Freude.
Müssen wir kein Geld ausgeben für eine Woche Bali und dann sitzt man nur da und redet nicht.
Ja, und dann dauernd den Mund bewegen, das ist so anstrengend. Weißt du, wie viele Muskelgruppen da verwendet werden?
Mel, was hast du noch für einen Grund gefunden?
Ja, Stichwort Entführung. Also
klassisch, fällt einem immer ein, wenn man drüber nachdenkt, ja klar.
Der Ossi ist einfach gefundenes Fressen für Entführerinnen in schwarzen Bulli. Brauchst du nicht mal hier irgendwie Gaffertape, sparst du. Gaffertape, große Rolle, kostet glaube ich 14,99 im Baumarkt. Der sitzt dann erstmal drin, guckt sich das Ganze jetzt hier an, was passiert jetzt hier gerade so, ja okay. Und hält seine Gusche. Besser kann es nicht laufen.
Ja, keine Probleme, den zu verstecken ist kein Thema, also nee. Der wird eh nichts sagen.
Es sei denn, das Entführungsvideo wird dann.
Oh, dann wird es problematisch, weil...
Hören Sie auf, mich ins Gesicht zu filmen.
Und jetzt ganz aktuell Corona, ne? Riesenthema. Aber da muss ich sagen, für uns Ossis musste keine Angst haben. Ja, alle reden doch immer über die Aerosole und so weiter. Wir Ossis, wir reden nicht, da kommen auch keine Aerosole von uns an der S-Bahn.
Nicht ansteckend.
Richtig.
Deswegen ist der Ossi auch tendenziell Maskenmuffel.
Ja, Mel, das war gleich bei der ersten Folge ein ganz schöner Rundumschlag, ja, von irgendwie, wie wir von Anfang an beigebracht bekommen, nur was sagen, wenn man auch was zu sagen hat und wie das sogar bis heute vielleicht politische Implikationen hat, ja, dieser populistische Ausbruch in den letzten Jahren, wo sich das ganze Angestaute endlich mal entladen hat.
Ja, und was haben wir das nächste Mal? Da geht's um die emanzipierten Ossi-Bräute. Also waren sie wirklich so emanzipiert? Das fragen wir uns und wir haben da Paula Irmschler, ist die westdeutsche Aussprache ihres Namens.
Irmschler, sagt Irmschler man bei uns.
Ist die ostdeutsche Aussprache, die haben wir zu Gast. Sie hat ein Buch geschrieben, Superbusen, und ist sonst auch Titanic-Redakteurin und kann auch ganz gut einschätzen, wie emanzipiert Frauen tatsächlich waren, weil sie bei einer alleinerziehenden Mutter groß geworden ist.
Jo, das war's mit Im Osten was Neues und wir freuen uns, wenn ihr euch auch die nächste Folge reinzieht.
Tschüss.
Im Osten was Neues. Der Radio 1 Podcast für Nachwendekinder von Melanie Mantei und Nico Schmolke. Produktion Luca Schmidt-Walz. Redaktion Gabi Beck.